Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
So, stoßen wir vielleicht nochmal an, ihr Lieben.
Folge 139.
Wollen wir mal darauf anstoßen, dass wir in unserem Podcast über eine Live-Tour sprechen? Das hätte man jetzt so vor, sagen wir mal, 20, 30 Folgen auch nicht gedacht.
Ich dachte vor 20, 30 Tagen.
Wie vielte Folge ist denn? Ich bin völlig unvorbereitet.
139.
Hallo, hallo. Wir sind jetzt wieder Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir darüber. Das war spontan, wer hier denn jetzt anfängt, aber wir haben es hingekriegt.
Ich wollte sagen, Jungs. Das war so kurz, ihr habt so hier, du oder ich, ne? So.
Wir haben gerade noch angestoßen und dann haben wir gesagt, wer sagt jetzt was? Genau so war es eigentlich. Nimm du ihn, ich habe ihn nicht
sicher. Hoffentlich
wird
diese Folge kein Eigentor, muss man jetzt dazu sagen.
Oh mein, oh
was mein. Definitiv kein Eigentor ist, boah, das war jetzt auch mit dem Holzhammer. Egal, ist unsere Live-Tour Ende Oktober. Ich hab richtig Bock. Auch wenn ich ein bisschen, ich hab's letzte Woche und vorletzte Woche auch schon gesagt, ich bin immer noch aufgeregt. Wir haben jetzt demnächst, das können wir auch ganz gläsern ja sagen, ihr kennt das ja vielleicht so von so Bands, die sich dann so ein Wochenende irgendwo so einschließen, irgendwo an der Nordsee oder in Südfrankreich und ein ganzes Wochenende nur jammen und proben die neuen Songs. Wir werden das demnächst auch machen und werden uns irgendwo, ich weiß noch nicht wo, einschließen. Weiß nicht, keine Ahnung, mal gucken. Aber dann mal so unsere Tour planen und da habe ich richtig Bock drauf. Mal gucken.
Ich habe voll Bock auf das Ganze drumherum. Zum einen sind wir auch wirklich...
er hat nicht Bock auf die Tour an sich, aber auf
doch,
das drumherum.
Doch, natürlich, nur das gehört ja...
Die Autobahn, meint er.
Das ist ja für uns auch was Schönes. Wir sind ja alle, das ist ja nichts Neues, wir sind ja alle auch sehr gut befreundet und dann mal durch Deutschland zu fahren, in den großen Städten zu sein. Jeder hat Freunde oder Familie auch in den Städten.
Mario mal in Norddeutschland zu zeigen, da freue ich mich schon sehr drauf.
Ja, da freue ich mich auch sehr. Ich war da natürlich schon, aber...
Ja, ich weiß.
Nicht mit euch Profis.
Norddeutschland-Profi. Irgendwas kann jeder. Ich komme von da.
Wenn so eine Bauchbinde irgendwo auftaucht, steht Oliver Lipinski Norddeutschland-Profi dran.
Ich werde dich an diesen Satz erinnern, wenn wir irgendwann im Viertel in Bremen nachts um drei stehen und Olli Schlüssel nicht mehr findet oder sonstiges.
Nee, noch ein Fischbrötchen erst.
Ich habe wenigstens Bremen gefunden, mein Gott. Nein, aber wir freuen uns schon sehr. Wir haben auch ein paar Gäste schon quasi fix, aber das werden wir dann in den kommenden Wochen.
Wir haben
Wochen.
Immerhin auch schon, muss man sagen, also die Route steht fest, das ist völlig klar, deswegen kann man ja auch schon Tickets kaufen und es sind auch einige schon weggegangen.
Aber hallo.
Deswegen
noch
vielen Dank
alle.
An alle, die schon ein Ticket gekauft haben. Ihr bekommt von uns ein Extra-Lob.
Achso, ich hätte gedacht, ein Ticket.
Ja, auch eins dazu, ja. Wer weiß.
Ein Extra-Lob, ein Ticket.
Schön, genau. Dass ihr euch traut.
Und überlegt, was kann ich jetzt hier, ich kann ja schlecht sagen, ihr bekommt von uns irgendwas Besonderes, weil noch
naja, ein Auftritt.
Ist ja nicht so weit.
Ja, genau. Ende Oktober ist es dann soweit. Die Daten könnt ihr natürlich auf unserer Instagram-Seite und bei Twitter nochmal nachlesen. Ab dem 18.10. geht's los in Berlin und dann führt es uns nach Bremen, nach Hamburg, nach Köln und wieder zurück nach München.
Und wir können sagen, dass das heute die letzte Folge vor der Sommerpause ist.
Stimmt. Ist schon wieder
so. Und dann so ein aufhellendes Thema, Hans.
Ja, das Thema ist tatsächlich nicht so erheiternd, aber trotz alledem ein sehr wichtiges Thema. Wir haben letzte Woche über die WM 2002 gesprochen und da haben wir es hinten raus so ein bisschen angedeutet, dass es wieder ein WM-Turnier werden wird. Wir gehen in der Zeit etwas zurück und reden über das, du hast es im Intro schon mit schlechten Wortspielen oder Vergleichen angedeutet. Wir reden heute über das verhängnisvollste Eigentor der Fußballgeschichte. Wir sind datumstechnisch beim 22. Juni 1994. 94, wir denken an Effenberg und den Stinkefinger. Wir sind in Pasadena, Kalifornien, WM-Vorrunde, zweiter Spieltag, Gastgeber USA gegen Kolumbien, 34. Minute. Die Amerikaner spielen den Ball von der linken Seite flach in den Strafraum. Andres Escobar, kolumbianischer Verteidiger, will klären, grätscht und boxiert den Ball unglücklich an seinem Torhüter vorbei ins eigene Tor. Ist einfach eine Situation, die passieren kann. Wenn ich jetzt an Torben Hoffmann denke, der auch in seiner Karriere Eigentore geschossen hat.
Also mindestens eins gegen ja. Bayern.
Also es fängt wirklich so harmlos an. Und es ist eine ganz menschliche Situation. Es ist das 0-1 in diesem zweiten Vorrundenspiel. Kolumbien verliert letztlich mit 1-2 und verpasst damit das Achtelfinale.
Ach guck, es war nicht das einzige Tor. Siehst du, das ist jetzt schon mal einer meiner Lerneffekte. Denn ich dachte immer, das ist das einzige Tor gewesen.
Ich dachte auch, das war 0-1.
Ach guck.
Vor dem Fernseher.
Das fängt nochmal an zu recherchieren.
Schaut da nochmal nach.
Vor dem Fernseher sitzt sein Neffe Felipe. Die Geschichte ist überliefert. Beim Eigentor platzt es aus ihm heraus. Er sagt, Mami, sie werden ihn umbringen.
Oh. Wie alt ist Felipe?
Ja, also wenn er mit seiner Mutter Fußball schaut, ich habe das Alter nicht.
Aber wirklich im Kindesalter.
Genau.
Ja.
Und 10 Tage später wird sein Onkel auf der Straße erschossen. Wir haben jetzt einen Ausschnitt vorbereitet. Wir haben den amerikanischen Kommentator, der das Eigentor kommentiert und dann direkt im Anschluss von ESPN auch die Meldung, dass Andres Escobar 10 Tage später an seinen Verletzungen gestorben ist.
It was at 3:30 a.m. in front of this restaurant. 27-year-old Andres Escobar got into his car. He was surrounded and shot 12 times and killed. Allegedly, one of the assailants yelled, "Thanks for the auto goal." In Colombia, thousands of mourners gathered to mourn the loss of the Colombian star.
Ja, der Mord hat sich am Morgen des 2. Juli 1994 zugetragen in seiner Heimatstadt Medellin. Die Drogenhochburg, vielleicht die gefährlichste Stadt der Welt zu dieser Zeit. Und
dann noch mit dem Nachnamen.
Wir haben gehört, 12 Schüsse, 8 davon haben ihn dann wirklich tödlich getroffen. Er ist auf dem Weg ins Krankenhaus, blutüberströmt, an seinen Verletzungen gestorben. Und dieser Vorfall hat den kolumbianischen Fußball damals verändert, bis heute geprägt. Und das, was ich jetzt hier zusammengeschnitten habe, ist auch unmittelbar danach in einen kausalen Zusammenhang gesetzt worden. Was aber, und da gibt es verschiedene Theorien, aber eigentlich nicht zutrifft. Also wir haben einerseits den Unglücksraben, der das Eigentor erzielt. Wir haben Kolumbien, darauf werden wir gleich eingehen, mit einer großen Erwartungshaltung, was das Sportliche angeht, die aus diesem Turnier ausscheiden, nicht weitermachen dürfen auf der großen WM-Bühne. Und wir haben auf der anderen Seite das Drogenmilieu in Medellin und sofort den naheliegenden Gedanken, er ist bestraft worden. Er ist von den Drogenkartellen erschossen worden, weil einfach sehr viel auf die Fußballnationalmannschaft gewettet wurde, weil einfach sehr viel Geld auch im kolumbianischen Fußball, Drogengeld auch im Spiel war. Man muss aber im Nachhinein sagen, dass Andres Escobar in der Situation im Stadion in der 34. Minute als auch nachts vor diesem Nachtclub in Medellin einfach zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen ist.
Oh Gott, wie bitter. Also wie bitter dieses Gleichnis, ne? Also dieses da doof gestanden oder gesessen.
Aber
oder wie auch,
das,
ne?
Das Attentat auf ihn war schon absichtlich, man hat nach ihm gesucht. Das war nicht...
Wir gehen jetzt auf das alles ein, ja, also wie sich dieser Vorfall zugetragen hat, was die Hintergründe sind, welche Personen beteiligt waren. Ich wollte euch nur zu Anfang einfach mal aufzeigen, dass eben dieses Eigentor und dieser unmittelbare Vorfall natürlich irgendwo in der Medienlandschaft auch ein gefundenes Fressen waren, weil man sich gesagt hat, es ist natürlich eine Schlagzeile, die sich viel besser verkauft. Wenn man also sagt, derjenige, der dieses Tor geschossen hat, ist am Ende dann auch noch mit ganz viel Pathos und mit dieser ganzen kolumbianischen, diesem ganzen kolumbianischen Stolz, der natürlich auch durch die Drogenkartelle auch bedingt war, am Ende dann das prominente Opfer gewesen. Aber das dröseln wir jetzt Schritt für Schritt auf. Wir gehen erstmal auf die Ausgangslage ein. Die sportliche ist bei Kolumbien besonders interessant. man kann schon so ein bisschen von einer goldenen Generation sprechen. Also ja,
ich habe gerade meine Kader geguckt, das ist geil, das ist richtig geil.
Also Carlos Valderrama, die Frisur, glaube ich, des Fußballplaneten ist...
unterschätzter Spieler übrigens, wenn ich das mal sagen darf.
Absolut, ja.
Jeder, der, ich habe sie schon zwei, dreimal angeteasert, die WM90-Doku von Waldi Hartmann und Uli Köhler, die beiden damals für die ARD gemacht haben, die auch bei YouTube zu sehen ist. Da reden sie auch, denn Carlos Valderrama war auch 90 bei Kolumbien dabei, über Carlos Valderrama, dass er eben viel mehr ist als diese Frisur. Der ist spielerisch wirklich stark. Man sieht immer nur diese Frisur. Damals 94, da wurde er fast 33, da war er dann schon im Herbst seiner Karriere. Aber Carlos Valderrama war auch ein geiler Kicker.
Und eben auch einer der prägenden Köpfe dieser Mannschaft, genauso wie Adolfo Valencia. Einen sehr prominenten Namen werden wir in dieser 94er WM-Mannschaft nicht finden. Und das ist der Torwart, René Higuita, der also nicht nur aufgrund seiner Akrobatik Weltruhm erfahren hat, denn er war ein prominentes Beispiel dafür, inwieweit die Drogengeschäfte in den kolumbianischen Fußball involviert waren. Denn er war
das
damals.
Musst du erklären, krass.
Der war damals, saß er im Gefängnis.
Nein.
Er war jemand, der auch aus Medellin kam und auch mit dem Kartell im Vergleich zu Andres Escobar auch wirklich zusammengearbeitet hat. Und er musste eine mehrmonatige Gefängnisstrafe absetzen und entsprechend war er nicht Teil des WM-Kaders.
Wer aber, ganz kurz, ich will dir nicht dazwischen, das ist das letzte Mal, dass ich heute dazwischen grätsche, versprochen.
Alles gut.
Mario, weißt du, wer zweiter Torwart war, hat später auch mal in der Bundesliga gespielt. Hans weiß es bestimmt. Hans, weißt du es? Zweiter Torwart von Kolumbien, später auch mal in der Bundesliga.
Ach so, du meinst hier unser lieber vom SFC Köln.
Ja, genau.
Ja.
Farid Mondragon. Ähnlich verrückt wie Chilavert.
Ja.
Nur anders verrückt. Also auch ein, zwei legendäre Pressekonferenzen beim Geisbockheim gegeben.
Also Kolumbien war eine gute Truppe. Wir haben jetzt so ein paar Namen gehört. Die konnten auch wirklich gut kicken. Sie haben so sehr ballbesitzorientierten Fußball gespielt. Sehr viele Pässe. Es sah alles sehr sauber aus. Natürlich auch der ein oder andere Übersteiger. Es war gutes Tempo drin. Und 4 Jahre zuvor waren sie nach über 20 Jahren mal wieder bei einem WM-Turnier dabei. Damals in Italien und auch in einer Gruppe mit dem späteren Weltmeister Deutschland. Und das war schon mal so ein kleines Ausrufezeichen, denn man hatte gegen Deutschland in der Vorrunde 1-1 gespielt und später dann erst im Achtelfinale, beziehungsweise man war ins Achtelfinale eingezogen, was ein sehr großer Erfolg war. Vor der WM in den USA beeindruckte Kolumbien mit einer Serie von 26 Spielen mit nur einer Niederlage.
Okay. Krass.
Dazu war man Vierter in der Fußball-Weltrangliste und man hatte Argentinien demontiert in der WM-Qualifikation mit 5 Treffern in Buenos Aires.
Geil.
Das war Anlass für den großen Pelé zu sagen, Kolumbien, das ist nicht nur ein Land, die gut Fußball spielen können, die sind für mich auch Geheimfavorit bei der WM in den USA.
Boah.
Und das hat natürlich eine Erwartungshaltung im eigenen Land geschürt.
Fluch und Segen zugleich.
Genau, Fluch und Segen zugleich war. Und man hatte durch diese sportliche Perspektive natürlich auch so ein bisschen die Hoffnung, dass man von den Zuständen, von den politischen, von den gesellschaftlichen im eigenen Land auch ablenken konnte. Wir haben alle auf Netflix Narcos gesehen. Wir kennen alle den Namen Pablo Escobar. Pablo Escobar ist mit Andres Escobar weder verwandt noch verschwägert und trotzdem gibt es eine Schnittstelle dieser beiden Persönlichkeiten. Also Kolumbien in den 80ern, Anfang der 90er, war wirklich eine Drogenhochburg. Die Drogenkartelle haben regiert. Es gab Guerillakriege. Es gab einfach sehr, sehr viel Unsicherheit im Land. Es gab viele Anschläge. Es gab viele Entführungen, sehr, sehr viel Korruption. Und Pablo Escobar war natürlich der prominenteste, der einflussreichste Drogenbaron in dieser Zeit und hatte, wie wir auch bei Netflix und auch in der wirklich guten Serie Narcos gesehen und gelernt haben, mit dem Kokaingeschäft Millionen verdient. Also es gibt ja diese schöne Zahl, dass er also an einem Tag, glaube ich, einen 3-stelligen Millionenbetrag verdient hat, weil er natürlich auch irgendwo die USA mit Kokain überflutet hat. Der Fußball spielte immer eine gewisse Rolle in diesem ganzen Drogengeschäft in Kolumbien, weil am Ende auch der Fußball von dem ganzen Narcos-Geld auch profitiert hat. Die Drogenbarone, eben auch Pablo Escobar, investierten auch in die Fußballclubs, weil am Ende, und das ist ja auch bei Pablo Escobar bekannt, er natürlich auch gerade der ärmeren Bevölkerung etwas zurückgeben wollte. Er hat Schulen bauen lassen, er hat Wohnhäuser bauen lassen, eben auch Bolzplätze und hat sich eben auch im Profifußball engagiert. Wir reden von einem Verein, der, und da kommen wir zu der Schnittstelle, was Andrés Escobar angeht, den eben auch Pablo Escobar durch sein Drogengeld zum Erfolg geführt hat, und zwar Atlético Nacional. Das war der Verein in Medellin, der später sogar auch die Copa Libertadores als erster kolumbianischer Verein gewonnen hat. Also es ist wirklich ein Aufschwung, der vor allem auch durch das Drogengeld bedingt war. Und Andrés Escobar hat als 20-Jähriger in diesem Verein angefangen, Fußball zu spielen. Er hat sich auf einem dieser Bolzplätze in Medellin, die eben auch durch Escobar gebaut wurden, in den Fußball verliebt als Kind. Hat dann auch sehr viel Talent gehabt, kam aus gutem Elternhaus, war ein gebildeter Fußballer. Man sagt über ihn, er war sehr höflich, er wurde auch der Gentleman genannt, hat von seiner Spielweise immer so ein bisschen an Franz Beckenbauer erinnert oder wurde sehr gerne mit Franz Beckenbauer verglichen. Und er kam eben dann auch in Kontakt mit Pablo Escobar. Escobar hat eben die Mannschaft immer wieder auch zu sich nach Hause eingeladen. Es war am Ende natürlich auch ein großes Prestigeobjekt. Die Drogenbosse haben sich auch geschmückt mit den Fußballern. Und ja, Andrés Escobar war schon jemand, der versucht hat, das Ganze so ein bisschen zu umgehen. Er hat sich immer sehr eingesetzt, auch für die Schwächeren in der Gesellschaft. Aber man will nicht sagen, dass er es irgendwo befürchtet hatte oder dass er eine Vorahnung hatte, aber er war sehr auf sich fixiert und wahrscheinlich hatte er weniger Lust, Teil dieser Machenschaft am Ende auch zu sein. Trotz all dem, und das war auch ein Grund für den Aufstieg der kolumbianischen Nationalmannschaft, haben am Ende alle davon profitiert. Die Strukturen im Fußball wurden gestärkt, sehr viele Talente sind nicht nach Europa abgewandert oder zu anderen größeren Vereinen, weil einfach das Geld da war.
Das ist nämlich das, was ich so interessant finde. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, vor so ein paar Jahren wurde dann immer so bei WMs, wenn dann Mexiko zu sehen war, wurde dann auch immer gesagt, ja, der und der und der und der und der und der, die spielen in der mexikanischen Heimat, denn, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, da kann man richtig Geld verdienen. Und da dachte ich immer so, warum kann man in Mexiko Geld verdienen? Das ist ja nicht irgendwie, das war jetzt für mich nicht das mittel- oder südamerikanische Land Nummer eins, was Fußball angeht. Und dann habe ich so ein bisschen gegoogelt und da war es nämlich auch so, dass die Drogenbarone oder die Drogenbosse die Liga, den Fußball mitfinanziert haben. Teilweise wegen der Geldwäsche, teilweise um sich einfach nur mit denen zu schmücken. Und dann gab es halt Querverweise nach Kolumbien und da war es genauso. Und dann dachte ich immer so, ja, aber das ist doch dann ja gar nichts Cooles. Also wenn der Kommentator, Belariti oder wer auch immer gesagt haben, ja, in Kolumbien oder in Brasilien oder in Mexiko, da kann man in der Liga sehr gut Geld verdienen, man muss gar nicht nach Europa. Dann dachte ich in dem Moment, ja, aber dann feier das doch nicht so, denn dahinter steckt halt irgendein Drogenbaron.
Diego Maradona hat im Knast mit Pablo Escobar und seinen Dudes Fußball gespielt.
Ja, ich sehe hier gerade im Kader bei der WM 94 waren 1, 2, 3, 4 Spieler nicht in der kolumbianischen Liga. Es war Parma, Bayern, ein brasilianischer Club und ein argentinischer Club. Das ist krass. Und der Rest war komplett in Kolumbien.
Adolfo Valencia
bei den Bayern, Faustino Aspria, geiler Stürmer, bei Parma, Freddy Rincon, leider schon verstorben, auch ein unfassbarer Offensivspieler, ja. Und Farid Mondragon in Argentinien.
Der Entlauber bei Bayern.
Der Entlauber, schöner, genau, Franz Beckenbauer.
Ja.
Also wir haben jetzt gelernt, es war sehr viel Drogengeld im Spiel, es gab Machenschaften, jeder wusste, dass er für den Erfolg, also nicht die Spieler, aber die Menschen dahinter mit dem Geld über Leichen gehen, und es gab eben diesen sportlichen Erfolg und damit einhergehend dann auch die große Hoffnung, dass man bei der WM 94 in den USA vielleicht echt eine große Nummer wird. Entsprechend war die Mannschaft beflügelt und rund um die Mannschaft entstand eine Gemengelage, die dann aber schließlich alles andere als leistungsfördernd war. Denn ihr müsst euch vorstellen, in so einer Hotellobby, vom Mannschaftshotel, haben sich alle die Hände gerieben. Ja? Da waren dann die Drogenbosse, wir hatten die korrupten Politiker, die sich natürlich auch im Glanze dieser Nationalmannschaft gesonnt haben.
War ja auch um die Ecke, ne?
Genau, wir hatten Spielerberater, wir hatten Prominente und nun ja, alle hatten irgendwo das gleiche Ziel, dass sie irgendwo von dieser Mannschaft profitieren und mit dieser Mannschaft eben auch Geld machen. Denn auch das war ein Aspekt des kolumbianischen Fußballs. Am Ende waren die Vereine natürlich auch ein Mittel, um Drogengelder zu waschen. Und sie waren natürlich auch ein Spielzeug für all die Mächtigen. Und in diesem Fall war natürlich, sagen wir mal, die WM 94 in den USA das gefühlte Las Vegas. Du wusstest, da kannst du richtig Kohle machen, wenn du sogar im Zweifel auf den WM-Sieg von Kolumbien getippt hast. Also die Hoffnung eines ganzen Landes gefühlt versammelt in einer Hotellobby. Und wir haben das Auftaktspiel gegen Rumänien. So, jetzt würde ich mal sagen, Kolumbien, Rumänien.
War Hachi schon dabei.
Genau, ist eigentlich eine, wenn man das jetzt heute auf dem Papier sieht, eigentlich eine ausgeglichene Nummer.
Ja.
Aber wir haben jetzt gehört, die lange Serie von den Kolumbianern, es gab eine sehr, sehr ernüchternde 1:3 Auftaktpleite. So,
Autsch.
Stecker gezogen. Irgendwo war so ein bisschen die Luft raus.
Vor allem in so einer ausgeglichenen Gruppe, ne? Du hast es ja vorhin schon gesagt, gegen die USA, gegen Rumänien und dann kommt ja gleich noch eine vierte Mannschaft in der Gruppe, die jetzt auch ungefähr auf einem Level war. Also da tut halt jeder Punktverlust doppelt weh, wenn alle so gleich stark sind.
Genau, die Schweiz war dann das letzte Team noch in dieser Gruppe. Gegen die hatte man dann auch im letzten Spiel gewonnen, tatsächlich.
Natürlich.
Aber wir sind jetzt gerade bei der Auftaktpleite gegen Rumänien und wir haben gelernt, dass sie gegen die USA aufgrund des Eigentors von Andres Escobar eben auch verloren hatten. Mit zwei Niederlagen sind sie entsprechend dann ausgeschieden, beziehungsweise haben das Achtelfinale nicht mehr erreicht. Nach dieser Auftaktpleite gegen Rumänien hat man schon gemerkt, dass die Stimmung kippt. Es gab Morddrohungen gegenüber dem Trainer Francisco Maturana, der natürlich dann auch als Trainer irgendwo vor diesem zweiten Spiel schon geprägt war. Und,
war das zweite Spiel gegen die USA?
Genau.
Und das dritte gegen die Schweiz?
Genau.
Ja. Genau, deswegen war der Sieg da quasi egal.
Es gibt im Nachhinein auch Stimmen von vielen aus dieser Mannschaft, die auch gesagt haben, jetzt mal unabhängig von all den Drogen und von all den Machenschaften, dass auch diese gute Form vor dem Turnier dem einen oder anderen auch den Kopf verdreht hat. Also dass die Mannschaft, die spielerisch hochgradig talentiert war, auch ein wenig überheblich auf dieser großen Bühne agiert hat. Nichtsdestotrotz ist natürlich, wenn du weißt, im eigenen Land brodelt es, im eigenen Land muss jeder, jeden Tag, wenn er auf die Straße geht, egal in welcher Stadt, irgendwo Anschläge oder Drogenkriminalität fürchten. Das macht dich natürlich auch so ein bisschen kirre, wenn du dann gerade sportlich auch merkst, es läuft irgendwo gar nicht. Die heimische Presse war auch nicht unschuldig, denn die hat schön Öl ins Feuer gekippt. Überschriften wie "Diese Leistung ist ein Verbrechen" kam dann zustande. Und dann gab es Andres Escobar, der eben nach der Pleite und nach seinem Eigentor gegen die USA, wir haben gelernt, er ist ein gebildeter Mensch gewesen, ein eher ruhiger Mensch, der natürlich auch in der Mannschaft eine große Stellung hatte, auch wirklich mit seinen 27 Jahren schon wirklich Anführerqualitäten hatte. Der hat eben versucht, aufgrund der, ja, sagen wir mal, Kochtopf-Atmosphäre im eigenen Land, die Situation so ein bisschen zu deeskalieren. Er wusste, dass er mit diesem Eigentor sehr viele Gemüter entzürnt hatte und hat sich an eine kolumbianische Tageszeitung gewandt und hat in einer Kolumne nach diesem Spiel geschrieben, wir haben nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir lassen uns lähmen von Wut und Gewalt oder wir überwinden uns und geben unser Bestes, um anderen zu helfen. Es ist unsere Wahl. Lasst uns bitte in Respekt miteinander umgehen. Das Leben ist noch nicht zu Ende.
Boah, dass das noch nicht verfilmt wurde. Also das ist ja auch so wirklich so krass, wenn dann auch noch derjenige, der das mitkriegt, was da zu Hause los ist, der sich dann sogar noch die Mühe macht, quasi ein Wort an die heimischen Fußballfans oder überhaupt an alle Menschen zu Hause zu richten. Und ja, wenn er dann natürlich aufhört, das Leben ist nicht vorbei, so nach dem Motto, ist ja nur Fußball, ist ja nicht so wild. Oh, das ist fast zu
Hast du gerade die Torfolge gerade da? Von diesem zweiten Spiel?
Die Torfolge?
Ja, also 1-0, 2-0, 2-1? Oder
ja,
war das
genau so war's.
Also allein schon wegen diesem letzten Satz, das Leben ist doch nicht zu Ende, ist auch diese Kolumne ein historisches Zeitdokument. Die Mannschaft soll ihn dann auch bei der Rückkehr nach Medellin gewarnt haben. Mhm. Medellin, klar, ist so die Drogenhochburg von Escobar gewesen, der zu diesem Zeitpunkt aber nicht mehr gelebt hat, muss man auch erwähnen. Auch ein Grund, darauf kommen wir später zu sprechen, der diese ganzen Theorien auch irgendwo so ein bisschen befeuert. Also viele glauben, wenn er noch gelebt hätte, dann wäre diese Situation an dem Abend auch nicht so eskaliert, wie sie nun eskaliert ist. Aber also Andrés Escobar wollte zurück nach Medellin. Er war sich der Gefahr bewusst. Alle haben gesagt, lass dich nicht in der Öffentlichkeit blicken. Aber er wollte seine Verlobte heiraten. Das stand ganz klar auf seinem Zettel. Und im Anschluss, so bahnte es sich an, wollte er zum AC Mailand wechseln.
Ach.
Und du hast eben aufgezählt, es waren nicht viele Spieler der kolumbianischen Nationalmannschaft, die im Ausland gespielt haben. Das zeigt schon, was er für einen sportlichen Stellenwert hatte. Und
vor allem zu der Zeit 1994, da war der AC Mailand noch wer, ne?
Also wie gleich?
Krass.
Ja, der,
er war mit seinen Jungs unterwegs, du wolltest was sagen?
Nee, ich habe nur gerade überlegt, wie gut der AC Mailand war in der Mitte der 90er Jahre und das war schon echt extrem. Also wenn du da angefragt wirst, ja, dann musst du schon wirklich ein extrem guter Spieler sein.
Absolut. Und er ist also an diesem Tag, also es gab eben den Plan, seine Verlobte zu heiraten. Er hat Freunde getroffen und war mit denen tagsüber einen Kaffee trinken. Seine Verlobte erzählt in einem Interview beziehungsweise in einer Dokumentation über seinen Tod, dass sie an diesem Tag noch lernen musste und er ist dann abends noch weitergezogen. Und ist dann entsprechend mit seinen Freunden in einen Nachtclub gefahren. Und in diesem Nachtclub, ja, wie man das so kennt, war viel Gewusel. Er ist also ganz normal unterwegs gewesen. Es war auch in keinem Artikel, den ich jetzt so gelesen habe, auch nicht die Rede von großartigem Alkoholeinfluss oder ähnlichem. Er ist auf jeden Fall in diesem Nachtclub und jetzt ist es so, dass es verschiedene Theorien gibt. Die offizielle ist, dass er also dort provoziert wurde. Er wurde provoziert von den Gaillon-Brüdern, Santiago und Pedro, zwei stadtbekannte Drogendealer mit sehr viel Einfluss, die ihn damit aufgezogen haben, dass er also dieses Eigentor verursacht hat und er hat sich, weil er eben auch ruhigerer Mensch war, hat er sich offenbar erstmal nicht provozieren lassen. Die ganze Situation hat sich dann auf den Parkplatz dieses Clubs verlagert und da ging der ganze Streit dann weiter und schließlich ist dann der Chauffeur der beiden, also der Gaillon-Brüder, Humberto Bonos ausgestiegen und hat auf ihn geschossen. Wir haben am Anfang gehört, es waren 12 Schüsse, 8 davon waren tödlich.
12? Du musst überlegen, 12, ich weiß jetzt nicht, womit der geschossen hat, ob Pistole, Maschinenpistole, Gewehr.
Es war eine Pistole.
12 Schuss, das ist ja quasi das Magazin einmal leer geballert.
Es gibt die Legende, dass er bei den Schüssen höhnisch Tor, Tor, Tor gerufen haben soll. Das war aber dann, wie sich herausgestellt hat, wirklich eine Ente auch der Medien. Aber er hat sich direkt danach gestellt, also er ist nicht großartig auf der Flucht gewesen, wurde dann auch zu 43 Jahren Haft bestraft, also der Chauffeur, der aber auch einen Mafia-Hintergrund hatte, weil er für verschiedene Kartelle auch gearbeitet hatte und das auch nicht nur als Chauffeur. Und ist aber dann 2005, Munoz ist 2005 dann wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Die Brüder, also Santiago und Pedro Gallon, sind wegen Vertuschung des Verbrechens zu 15 Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Bis heute ranken sich aber noch viele andere kriminelle Geschichten um die beiden. Also zwei Jungs, die damals natürlich irgendwo in den Fokus geraten sind, aber einfach in der Unterwelt große Namen gewesen sind. Jetzt lag natürlich was wir auch eingangs besprochen haben, der Verdacht sofort im Raum, okay, da hat irgendwer von den beiden ganz, ganz viel Geld verloren und entsprechend hat man sich dann eben Escobar in diesem Club El Nino gepackt und ihn dafür bestraft, dass einfach wie viele Pesos auch immer nicht ausgezahlt wurden. Aber diese Theorie hat bis heute eigentlich bei den meisten keinen Bestand, weil das Traurige am Ende ist, dass Kolumbien mit diesem Tag, mit diesem Vorfall in dieser Nacht einfach nochmal mehr bewusst geworden ist, dass dieses Land einfach krank war von Kriminalität und dass es am Ende jeden treffen kann. Also den einen der besten und talentiertesten Fußballer des Landes, der natürlich klar ein Eigentor zu verschulden hatte, aber am Ende eben auch wie jeder andere Mensch nachts auf der Straße steht vor einem Nachtclub und Opfer eines kaltblütigen Verbrechens wird. Und das hat dann auch in der Folge den kolumbianischen Fußball auch kaputt gemacht. Also zum einen sind die Machenschaften im Zuge des Prozesses auch aufgedeckt worden, wie viel Drogengeld tatsächlich auch wirklich im Fußball drinsteckt. Diese Geldströme wurden dann mit der Zeit so ein bisschen mehr getarnt, unterbunden, sodass also dann auch die kolumbianische Nationalmannschaft in der Folge auch aufgrund dieses Traumas natürlich weniger sportlichen Erfolg hatte. Und dann eigentlich erst 2014 dann eben auch mit James Rodriguez oder mit Falcao eine neue starke Generation auf der WM-Bühne hatte. Ja, und das, was am Ende so das Fazit, wenn man da überhaupt von einem Fazit ziehen kann, zur falschen Zeit am falschen Ort. Man wollte natürlich irgendwie auch mit dieser WM 94 so ein bisschen von den Geschehnissen, von den Entwicklungen im eigenen Land ablenken und ist eben 10 Tage später einfach aufs Neue damit konfrontiert worden, dass Kolumbien in dieser Zeit vielleicht sogar das gefährlichste Land der Welt gewesen ist.
Die Frage, die sich mir stellt, ist, was wäre passiert, wenn er an dem Tag da nicht gewesen wäre? Hätten sie es trotzdem auf ihn abgesehen gehabt? Wäre es dann einen Tag später passiert oder eine Woche später passiert, hätte man gesagt, also wenn man das vorhat, hätte man es auch später hingekriegt? Oder war er wirklich, wie du gerade gesagt hast, zur falschen Zeit am falschen Ort? Da haben sich die Dinge hochgeschaukelt und das wäre sonst wann anders nie passiert. Es ist natürlich müßig, darüber nachzudenken. Aber,
ja, aber
ich kenne die Stimmung,
aber schon interessant.
Ich kenne die Stimmung da natürlich im Land überhaupt nicht und ich kenne auch die Polizeiarbeit nicht, die hinterher geleistet wurde. Ich frage mich nur, hat sich in dem Club alles so hochgeschaukelt oder wäre das auch
also Medellin hatte,
später noch passiert?
Medellin hatte statistisch in dieser Zeit bis zu 7000 Mordopfer im Jahr, was uns natürlich auch verdeutlicht, dass ob du nun prominenter Fußballer gewesen bist oder ob du einfach jemand warst, der zu rivalisierenden Familien gehört hat, ob du vielleicht ganz außen vor warst, es gab einfach diese Unberechenbarkeit auf der Straße. Und das ist auch das, was sehr viele sagen. Also man möchte natürlich diesen Fall irgendwo oder man möchte ein Motiv finden. Ne? Du hast irgendwie einen der größten aufstrebenden Fußballer in einer Mannschaft, die ja auch zuvor gezeigt hat, dass sie sportlich eine große Zukunft vor sich hat. Er war kurz vor einem Wechsel nach Europa zu einem der größten Clubs überhaupt. Also an sich auch eine Art Nationalstolz. Und trotzdem ist dieser Mensch irgendwo am Ende, ja, stirbt einfach in einem Krankenwagen mit 8 Kugeln irgendwie im Körper. Und das, also das finde ich, ist so das, was man so am meisten herausliest, dass die Menschen einfach von sich selbst beziehungsweise vom Status in ihrem Land so enttäuscht sind, dass du also wirklich hier noch nicht mal sagen kannst, das hat jetzt irgendwo ein höheres Motiv gehabt, sondern der ist einfach erschossen worden, weil die Menschen Waffen dabei hatten, weil die Menschen skrupellos waren. Und natürlich geht dem Ganzen die Provokation voraus, aber ob man ihn jetzt wirklich bewusst aufgelauert hat, das sage eben jetzt auch die meisten, das davon kann man nicht ausgehen.
Weißt du, wie die Stimmung im Land war, nachdem er das Eigentor geschossen hat? Wurde er wirklich als Sündenbock dargestellt oder war das dann hauptsächlich in den kriminellen Kreisen?
Also im Großen und Ganzen haben die Medien natürlich das Ganze für sich so ein bisschen auch instrumentalisiert, also mit den Schlagzeilen, aber natürlich auch rund um den Mord dann 10 Tage später, dass eben dann auch diese Theorien dann eben auch, also quasi auch breitgetreten wurden, dass es auf jeden Fall einen kausalen Zusammenhang gibt mit dem gesamten Drogen- und Mafia-Milieu. die meisten Menschen im Land waren natürlich enttäuscht, aber haben jetzt nicht mit dem Finger auf ihn gezeigt. Mhm. Dafür war er auch als Fußballer auch beliebt, auch zu gut, genau. Ja. Und dass am Ende geschätzte 120.000 Menschen ihm auch die letzte Ehre erwiesen haben auf seiner Beerdigung in Medellin, mhm. das verdeutlicht ja auch nochmal, dass er wirklich eine außergewöhnliche Stellung auch in diesem Land hatte. Es gibt auch eine Statue, die an ihn erinnert. Und es ist, glaube ich, am Ende ist es wirklich dieser einfache Satz zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen.
Das ist mit die tragischste Geschichte, die ich kenne im gesamten Fußball und in der gesamten Fußballgeschichte. Also es gab viele Tragödien und wir haben über Hillsborough gesprochen, über Heisel gesprochen. Aber ein Mord wegen eines Eigentors ist, glaube ich, von den Geschichten, die ich kenne, das Schlimmste.
Ja, Mann,
also,
ist ja so.
Ich meine, nicht falsch verstehen, um Gottes Willen, das andere ist furchtbar schlimm, da sind viele Menschen umgekommen, aber ich meine, weil das so gezielt war und das andere war ein Unglück, deswegen muss man das trennen.
Aber du hast jetzt gesagt, ein Mord wegen einem Eigentor, du ziehst jetzt auch den kausalen Zusammenhang, das versuchen auch Journalisten, die über diesen Fall sprechen, bis heute versuchen das ja wirklich zu entkräften.
Das zu entkräften? Oder war das dann wirklich letztendlich, also was war der Grund für den Mord, wenn nicht das Eigentor, wenn es 10 Tage nach dem Eigentor passiert?
Das war halt indirekt der Grund.
Nein, das ist völlig klar.
Sagen wir es mal so, wenn er in dem Club gewesen wäre.
Und ohne das Eigentor. Was wäre ohne das Eigentor passiert?
Genau, weil dann hätten die beiden ja nicht provoziert und gesagt, oh, wie blind bist du oder wie auch immer.
Genau,
denn,
deswegen meine ich.
Wer weiß, das ist ja jetzt wirklich sehr viel Spekulation, dann wäre er 10 Tage später irgendwo im Achtelfinale gewesen, vielleicht sogar. Weißt du ja nie. Und deswegen ist, Hans hat recht, da muss man aufpassen, es ist nicht der direkte kausale Zusammenhang, aber indirekt vielleicht schon, denn das wissen wir nicht zu 100%, klar, aber ohne Eigentor keine Provokation möglicherweise, keine Provokation, keine Parkplatzdiskussion, kein Schuss.
Genau.
Wir haben gesagt, es ist die letzte Folge vor der Sommerpause, wir wollen natürlich nicht so ganz gedrückt und bedrückt und negativ enden. So hart es klingt, vielleicht, das weißt du besser als ich, hat ja das Land Kolumbien mit Verwaltung, Justiz, Polizei, Politik auch daraus gelernt. Und manchmal ist es ja so, dann, ich glaube im Deutschen nennt man das ja auch so reinigendes Gewitter. Vielleicht ist es ja sogar so, dass das nochmal gezeigt hat, ey, wir sind ein fucking kriminelles, gefährliches Land, wenn sogar einer der besten Fußballer des Landes bei uns auf irgendeinem Parkplatz niedergestreckt wird. Also ich finde, dass das ja auch, wenn man irgendetwas Positives sehen möchte oder sehen will, dann ist es vielleicht das, dass so etwas nicht nur dazu führt, dass 120.000 Menschen bei der Beisetzung dabei sind, sondern dass man vielleicht auch seine Lehren daraus ziehen kann.
Und um auch dich noch mal so ein bisschen auch quasi auch in deiner Formulierung auch nochmal so ein bisschen zu bestätigen, man darf natürlich am Ende nicht vergessen, auch wenn kein kausaler Zusammenhang besteht, dass die Strukturen und die Indizien natürlich auch dafür sprechen. Also wenn wir von seinem Mörder Humberto Muñoz sprechen, dann haben wir hier jemanden, der in diesem ganzen Milieu ein bekannter Name war. Wir haben mit den beiden Brüdern, mit den Gallón-Brüdern, einflussreiche Drogendealer gehabt. Und einflussreich hat in Medellin bedeutet, dass du eben auch Kontakte zur Polizei hattest. Also zu den Behörden, die dann, wen wundert's, nach 43 Jahren quasi verurteilter Haft oder ausgesprochene Haft, dann eben Muñoz nach wenigen Jahren wegen guter Führung auch wieder auf freien Fuß setzen. Also das sind natürlich alles Punkte, die am Ende diese, Eigentor und Bestrafung, wenn wir so möchten, natürlich in irgendeiner Form jetzt nicht so abwegig erscheinen lassen. Und trotzdem finde ich, ist es ein sehr trauriges Kapitel der Fußballgeschichte, weil einfach ein Land, das in einem natürlich auch durch die illegalen Gelder gestärktes Fußballsystem irgendwo aufgebaut hat, am Ende irgendwo so als würde einfach so ein Traum zerplatzen. am Ende, ja.
Über sich selbst stolpert. Ne?
Genau.
Also so ein bisschen so an den eigenen Krankheiten einfach irgendwie zugrunde geht. Man versucht irgendwie sich aufzurichten, aber da ist noch dieses dunkle Zimmer im Haus und in diesem dunklen Zimmer fängt es an zu brennen und das ganze Haus brennt nieder irgendwie. Also es ist so, ja, es ist einfach traurig. Wir haben ein paar Spieler aufgezählt und es waren wirklich teils aufstrebende Talente, auch im Ausland schon. Und wenn man sich so irgendwie das Bein stellt, so brutal und so gewalttätig, dann wirst du natürlich auch erstmal ein paar Jahre damit irgendwie, ja, dann wirst du immer wieder damit verbunden, wirst du immer wieder in Verbindung gebracht.
Ja, für mich war das in der Vorbereitung extrem spannend, über Kolumbien einfach mal mehr zu lesen. Also die Zustände im Land in dieser Zeit sind uns natürlich nicht nur durch Serien irgendwo mittlerweile bewusst, aber auch, dass die Nationalmannschaft wirklich so ein Hype hatte und dass eben, du hast so schön erzählt, dass Valderrama am Ende nicht nur mit der Frisur für Aufsehen sorgte, sondern dass da einfach auch viel Qualität drin war und ja, dass eben, wie man es ja bei südamerikanischen Nationen oft hat, einfach so, dass das Volk irgendwo natürlich auch diese Mannschaften ja auch unfassbar befeuert, ne? Das ist ja bis heute so, dass also Fußball dort auch nochmal einen ganz anderen emotionalen Stellenwert hat, als wir vielleicht hier in Deutschland manchmal haben. Mhm. Und am Ende ist es eben auch ein toxisches Verhältnis gewesen, was sich dann sehr negativ eben dann auch...
Gegenteil von Liebe kann halt auch Hass sein, ne? Ja. Also es kann dann halt voll schnell umschwingen. In Deutschland ist es dann manchmal so, dass es dann egal wird. Also dass man sagt, ah, irgendwie die Mannschaft gefällt mir gerade nicht, finde ich egal. Aber wo so viel Emotionalität und so viel Feuer drin ist, dann ja, kann es halt auch komplett das Pendel in die andere Richtung schwingen, klar.
Was auf jeden Fall der heutige Stand in Kolumbien ist, also diese anarchischen Verhältnisse, die du damals hattest, haben sich natürlich gebessert, auch wenn natürlich immer noch es in vielen Bereichen des Landes immer noch Drogenkriminalität gibt, hat es sich auf jeden Fall im Vergleich zu den 80ern und Mitte der 90ern dann doch weitgehend verbessert.
Ja, das ist doch was Positives auf jeden Fall. Das ist auch ein Lerneffekt. Mein Lerneffekt, wenn ich da jetzt schon mal vorgreifen darf, dass das nicht das einzige tolle Spiel war. Ich hätte schwören können,
ja.
Kolumbien macht das Eigentor, Escobar macht das Eigentor, die USA gewinnen 1-0. Und Ende der Geschichte. Aber das, ich meine, klar, das Tor der Kolumbianer, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, das 1-2 fiel eh erst in der 90. Dann war das irgendwie, naja, war halt irgendwie Ergebniskosmetik. Aber ich hätte schwören können, dass das entscheidende Tor war, weshalb das dann so zugespitzt war, klar. Aber es war ja nicht mal das war das 0-1. Und danach kam noch ein Tor der US-Amerikaner. Das ist so mein Lerneffekt.
Ja, ich wusste natürlich, dass er erschossen wurde. Ich wusste nicht, wie die genauen Umstände waren. Also mit Nachtclub, mit Taxifahrer oder nicht Taxi, aber der Fahrer
Chauffeur,
der beiden.
Genau.
Ja, Chauffeur. Das wusste ich nicht und auch wie das jetzt ist mit dem, ja, ich schwanke immer noch, wie ich es genau formulieren soll, zwischen kausalem Zusammenhang und irgendeinem abgeschwächten Zusammenhang. Ich meine, es klingt natürlich schon sehr stark so, als hätte das damit zu tun, weil das 10 Tage danach passiert ist und er das Eigentor geschossen hat und man ihn in irgendeiner Form dafür verantwortlich machen wollte. Deswegen war auch meine Nachfrage vorhin so, ob das jetzt eine Woche später auch noch passiert wäre, weil man ihn einfach auserkoren hat als Schuldigen oder ob er einfach wirklich blöderweise in diesem Nachtclub war und es hätte auch irgendeinen anderen Nachtclub-Besucher treffen können.
Der Chauffeur hat ausgesagt, dass er eben diesen Streit aus dem Auto heraus verfolgt hat und befürchtet hatte, dass es gleich eskaliert. So. Und geht eben raus und feuert 12 Kugeln ab.
Deeskaliert, ja. Ja, bitte, damals war es ja auch so, ich meine, du hast es ja auch richtig gesagt, Chauffeur heißt ja nicht Chauffeur, sondern Chauffeur ist gleichzeitig Bodyguard, Dealer, involvierter Freund, Ganove, wie auch immer. Also du warst ja immer irgendwie, auch wenn das jetzt sehr nach Narcos klingt, aber so ist es ja. Du bist ja drin in diesem Zirkel und dann schreckst du im Normalfall auch vor nichts zurück. Nicht zuletzt auch, wenn deine Brüder oder deine Kameraden angegriffen werden oder bedroht werden.
Und es klingt nicht nur nach Narcos, das ist Narcos.
Ja, genau.
Also Medellin war ja auch das berühmte Medellin-Kartell war ja eben auch das von Pablo Escobar. Und darauf wollte ich noch kurz eingehen. Es gibt eben auch die ein oder andere Stimme, die eben glaubt, dass also mit einem noch regierenden Pablo Escobar es zu dieser Tat nicht gekommen wäre. Was am Ende natürlich aber auch wieder dann den Verdacht in die Richtung lenkt, dass es dann doch irgendwo geplant war.
Ja, das stimmt.
Ja, jedenfalls, also trauriges Thema, nicht das Allerschönste vor der Sommerpause, aber trotzdem ein echt extrem wichtiges und wir sagen natürlich immer, ich freue mich auf dieses Thema, ich freue mich auf dieses Thema und als ich erfahren habe, dass du heute darüber sprechen wirst, habe ich mich auch einerseits gefreut, weil ich wusste, ich weiß viel zu wenig über das Thema. Es ist natürlich ein schlimmes Thema, aber man kann da ja nicht die schlimmen Themen einfach ausklammern, sondern man will da ja eher noch mehr erfahren, wenn man das Gefühl hat, man weiß zu wenig und das war bei mir der Fall. Deswegen, ja, ernstes Thema, wirklich schlimm, aber wichtig, dass wir heute drüber geredet haben.
Deswegen genau, das ist das Ding, weil über das Wunder von Bern, um jetzt mal bei einer WM zu bleiben, da hat man einen Film gesehen, da hat man eine Doku gesehen, da hat man irgendwie, man glaubt, man sei dabei gewesen, obwohl das irgendwie vor 70, 80 Jahren war. Und deswegen finde ich es auch richtig und wichtig, dass wir auch solche Themen machen, die teilweise wirklich auch an die Nieren gehen, aber halt auch Themen sind, die eben nicht so offen für jeden sind und eben nicht so ausgelutscht sind, um das mal so zu sagen. Es müssen nicht immer Menschen sterben, klar. In dem Fall, Mario hat recht, es ist nicht das leichteste Thema vor der Sommerpause. Aber das gehört nun mal auch zum Fußball dazu.
Nach der Sommerpause wird es besser.
Nach der Sommerpause wird es besser. Wann wir zurückkommen, ich gucke gerade mal in die Runde, steht noch nicht ganz genau fest.
Das machen wir noch aus.
Das machen wir noch aus. Der Juni ist jetzt vorbei. Wir werden auf jeden Fall den kompletten Juli Urlaub machen. Vielleicht nicht zwingend zu dritt.
Urlaub nicht, aber wir machen Podcastpause.
Wir machen Podcastpause. Na gut. Ja, genau.
Ihr ich mache auch ein bisschen Urlaub.
Ihr seid Freiberufler, ihr müsst natürlich weiter rackern. Aber nein. Also wir kommen im August auf jeden Fall wieder. Per Podcast im Oktober natürlich live nach Berlin, nach Bremen, nach Hamburg, nach Köln und nach München. Die Daten könnt ihr natürlich alle auf nachholspiel.de, da werden wir sie nochmal verlinken auf einer extra Seite. Auf Instagram und bei Twitter, dort werden wir natürlich die Ticket-Hotline beziehungsweise die Seite.
Deine Handynummer ist die Ticketnummer.
Meine Handynummer ist die Ticketnummer.
Das ist ja auch unsere erste Tour. Wir haben natürlich ein Konzept, was wir euch präsentieren werden, aber wir sind natürlich auch dankbar über Anregungen. Also jetzt sage ich jetzt mal nicht, macht euch jetzt die Ronaldo-Frisur von der WM 2002.
Vielleicht gibt es da ein Freibier.
Also wer mit Ronaldo-Frisur kommt, dem würde ich fast einen freien Eintritt versprechen wollen.
Ja.
Also, ja.
Aber das muss schon die Originale sein.
Können wir nochmal drüber reden? Also,
ja, zur Not bezahle ich das selber. Aber
da lege ich. Ja, wer denn sonst? Du erzählst doch davon.
Nachher stehen da wirklich so 20.
Man kann einfach sagen, komm, lass den rein.
Genau,
das wäre so witzig, wenn da nachher so 20 Lemminge alle mit der gleichen.
Ich wollte gerade sagen, das sind alles so Läden, so, ich glaube, so von der Kapazität irgendwas zwischen 70 und 120 Leute. Mario, wenn da 45 Ronaldos
stehen. Ja, stellt euch vor, wir sitzen da und dann haben wir da 50 Ronaldos vor uns.
Ja.
Deswegen muss ich erhöhen, nicht jeder kommt dann da rein, aber
jeder Ronaldo kriegt ein Freibier.
Jeder Ronaldo kriegt ein Freibier auf jeden Fall das Jahr. Und wer die Schuhe anhat dazu, diese Nike Total Air 90 waren das doch mit der coolen 90 drauf. Da würde ich fast nochmal eine Ausnahme machen und nochmal über einen Einsatz sprechen.
Ja, da gibt es vielleicht noch mehr.
Das wäre sowieso sehr witzig, wenn alle unsere Gäste in Fußballschuhen kommen würden. Ich glaube, der wird springt uns dann halt.
Ich wollte gerade sagen.
Ja, alle mit Schraubstollen.
Das klackert schön.
Ja.
Und wenn es dir nicht gefällt, kommt die Grätsche. Also das wollen wir auch nicht.
Nee, das machen wir nicht. Also wir machen es so, wir überlegen uns über die Sommerpause nochmal, wie wir das genau machen mit den Ronaldo-Frisuren und dem Eintritt. Und sobald wir eine Lösung haben, kommen wir im August wieder.
Ja, Carlos Valderrama-Frisur geht im Zweifel auch.
Ist auch okay, ja.
Absolut.
Ja.
Also mal gucken. Wir freuen uns auf jeden Fall wahnsinnig. A, auf August, wenn wir wieder da sind, aber vor allem B, auf Mitte, Ende Oktober, wenn dann die Tour endlich losgeht und wir einen kleinen Roadtrip machen. Ich glaube, wir machen auch vielleicht ein, zwei kleine Behind-the-Scenes-Folgen, wenn wir dann so ein bisschen im Auto irgendwie mal das Mikro dem Fahrer und den Beifahrern unter die Nase halten.
Wenn die Karre nicht anspringt.
Ich habe auf jeden Fall Bock und wir haben auch noch ein paar Tickets. Die könnt ihr euch auf jeden Fall bei allen bekannten Vorverkaufsstellen unter den Nagel reißen. Vielleicht auch verschenken. Es ist noch kein Weihnachten, aber gibt es da irgendeinen Feiertag, wo
vielleicht
man verschenken
kann?
Vielleicht
hat ja jemand im Oktober Geburtstag oder.
Ja, stimmt. Ja. Nee. Mal gucken.
Also ich nicht.
Du nicht, ne? Hans hat auch nicht. Ich auch nicht.
Du auch nicht.
Aber wir kaufen uns auch keine Tickets. Wir kommen umsonst rein, hoffentlich.
Schauen wir mal.
Muss ich mir Ronaldos Frisur machen? Nein, oder?
Ja, doch.
Okay. Mario holt den Rasierer. Ich verabschiede mich. Vielen, vielen Dank, Hans, für diese traurige und oder wichtige Folge.
Habt einen schönen Sommer.
Ja, richtig.
Genau, schönen Sommer. Geht mal ins Freibad.
Genießt es.
Die können das Geld gebrauchen.
Ja, nicht nur wir, sondern auch die. Richtig.
Ja.
Macht mal einen Körper.
Also,
bis dann.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.